fällt es mir fast schwer, ins Thema einzusteigen. Und ich möchte auch ein paar persönliche Vorbemerkungen machen. Zunächst zu Lorenz Oberlehner und zu Ihnen, Frau Oberlehner. Herzlichen Dank für diese Einladung. Und Lorenz, ich habe mir gedacht, eben der Schritt nach Freiburg war sicher der einzig vernünftige. Und das war ein Gewinn für die Universität Freiburg. Aber wenn du in Bonn geblieben wärst, dann hätten wir da noch gemeinsam 4 oder 5 Jahre verbracht. Es sei denn, du hättest meine Berufung nach Bonn verhindert. Aber das glaube ich nicht so sehr. Die zweite Vorbemerkung ist die, die hängt da mit dem Rheinland zusammen. Ich habe eben dieses schöne Bild gesehen mit dem Schal von 1860 München, von den Löwen. Ganz so schlimm habe ich mit dem 1. FC Köln nicht gelitten. Der ist zwar oft abgestiegen, aber nie in die 4. Liga, sondern der hat es dann nur bis zur 2. Liga gebracht. Das nur nebenbei. Ja, jetzt möchte ich aber doch ein bisschen seriös werden und mit dem Beginn, was ich hier heute vorhabe, der zweite Brief an die Gemeinde in Thessaloniki gehört ja nicht gerade zu den Kernschriften des Neuen Testamentes. Er ist relativ kurz und ich prognostiziere, kaum einer kennt ihn. Das ist mir auch viele Jahre so gegangen. Er ist vom Inhalt her auch etwas schwierig. Sie werden das gleich merken. Es wird immer wieder vom Gericht gesprochen. Das ist ein Thema, was wir in der kirchlichen Verkündigung ja seit vielen, vielen Jahren umschiffen und keiner predigt so richtig darüber. Ich habe das am vorigen Sonntag noch in der Gottesdienstfeier, die ich immer in Köln habe, habe ich das den Leuten gesagt, habe ich so in die Runde gefragt, hat bei Ihnen schon mal einer übers Gericht gepredigt? Und dann schüttelten die alle nur den Kopf und der Vorgänger von mir, der dankenswerterweise lange Jahre in St. Alban in Köln tätig war, der hat immer nur gepredigt, der liebe Gott ist gut. Ja. Der zweite Thessalonicher Brief spricht eine andere Sprache und ich habe jetzt für diesen Vortrag Folgendes gemacht. Ich werde also nicht hier mit PowerPoint den viel an die Wand werfen, sondern mir schien es sinnvoll zu sein, den ganzen Brief in deutsche Übersetzung abzudrucken. Den haben Sie da vorliegen. Und auf einem zweiten Blatt, das ist jeweils in Vor- und Rückseite dankenswerterweise kopiert, vielen Dank auch hier für das im Hause, auf dem zweiten Blatt finden Sie Parallelstellen aus den authentischen Paulusbriefen, die für das Verständnis des zweiten Thessalonicher Briefes von Bedeutung sind. Also, ich glaube, die Blätterei ist nicht zu aufwendig und so scheint es mir am besten zu gehen. Und damit möchte ich auch zur inhaltlichen Problematik kommen. Sie finden auf diesem zweiten Blatt, wo diese Parallelstellen bei Paulus stehen, da finden Sie dann im Grunde auch die Gliederung des Vortrages mit den Schwerpunktthemen. Und ich komme zunächst zu einer kleinen Einleitung. Dass von Paulus literaturgeschichtlich eine nachhaltige Wirkung ausgegangen ist, das ist unverkennbar. Schriften wie ein fiktiver Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca, die Paulusakte, eine koptisch-gnostische Paulusapokalypse oder eine Paulusapokalypse, die in verschiedenen Übersetzungen vorliegt, allesamt literarische Zeugnisse aus dem 2. Jahrhundert nach Christus oder später. Alles das belegt die wachsende Paulusliteratur in nachpaulinischer Zeit. Schöpferische Paulusliteratur, das heißt Paulusbriefe, die von uns unbekannten Verfassung unter dem Namen des Paulus in den Gemeinden kursierten, setzt aber schon bald nach dem Tod des Paulus ein. Dessen frühester Vertreter ist der Kolosserbrief. Um die Jahrhundertwende ist der Epheserbrief anzusetzen. Die Datierung der Pastoralbriefe, die Lorenz Oberlinner kommentiert hat, die Datierung der Pastoralbriefe reicht wohl ins 2. Jahrhundert hinein und jüngst schlug Michael Theobald sogar eine Spätdatierung zwischen 125 und 150 vor. Zur Paulusliteratur der nachpaulinischen Zeit des 1. Jahrhunderts, ich glaube des späten 1. Jahrhunderts, gehört auch dieser 2. Thessalonicher Brief, der damit wie der Kolosserbrief, der Epheserbrief und die Pastoralbriefe, so nehmen zumindest weite Teile der deutschsprachigen, französischsprachigen und englischsprachigen exegetischen Literatur an. Dieser Brief geht auf einen uns unbekannten, die Autorität des Paulus für sein Schreiben in Anspruch nehmenden Autor zurück. Das heißt, ich gehe hier von der Voraussetzung aus, das kann ich nicht in allen Einzelheiten begründen, aber ich gehe von der Voraussetzung aus, dass dieser 2. Brief nach Thessaloniki nicht auf Paulus selbst zurückgeht, sondern auf einen uns unbekannten Autor ungefähr 30 bis 40 Jahre nach dem Tod des Paulus. Unter dem Namen des Paulus verfasste Paulusliteratur und die Rezeption seiner theologischen Grundaussagen sind indes zu unterscheiden von seiner Wirkung, die sich unter anderem auch in der Apostelgeschichte, im 2. Petrusbrief oder in der Johannesoffenbarung geltend macht. Nun ist der Begriff Paulus Rezeption nicht ganz eindeutig. Er kann für Kontinuität paulinischer Theologie in veränderten Verhältnissen nach paulinischer Zeit, also für eine gewisse Schultradition stehen, aber auch einen zwar von den authentischen Paulusbriefen inspirierten, aber doch eigenständigen Entwurf, lediglich unter Zuhilfenahme der Paulus-Autorität bedeuten. Also ich meine damit, Paulus-Rezeption kann sein, man überträgt Paulus und seine Intention in eine andere Zeit, überträgt aber Paulus in eine andere Zeit. Die andere Möglichkeit von Rezeption ist, da ist ein eigenständiger theologischer Denker oder Seelsorger, die auch können auch Denker sein, da ist ein eigenständiger Seelsorger, der im Grunde nur den Namen des Paulus benutzt, um seine eigene Idee zu vermitteln. Und wie eigenständig ein Nachpauliner mit dem paulinischen Erbe umgehen kann, zeigt sich schon im Kolosserbrief, an dessen Kreuzestheologie oder dessen kosmischer Christologie, da habe ich mich vor langen Jahren mit abgearbeitet, denn die ist wesentlich von einem Christushymnus inspiriert, der auf eine außerpaulinische Tradition zurückgeht, im Kolosserbrief. Auch im Epheserbrief wird Paulus nicht nur in eine neue Zeit in Kontinuität transformiert, sondern es wird doch da ein sehr eigenständiger ekklesiologischer Entwurf geboten, ein doch sehr profiliertes Kirchenbild. Wo allerdings der 2. Thessalonicher Brief im Spektrum nachpaulinischer Theologie anzusiedeln ist, bedarf noch weiterer Klärungen und ich bin mit meinen Fragen in dieser Beziehung in keiner Weise fertig. Zuvor aber ist es angebracht, einen Kurzüberblick über den 2. Thessalonicher Brief zu geben. Ich nehme an, den meisten von Ihnen ist er auch nicht so fürchterlich bekannt und gehört nicht zur täglichen Bibellesung. Nach dem stilgemäßen Briefeingang am Beginn des ersten Kapitels beginnt die Schrift mit einer belehrenden Vorausschau auf die zu erwartenden Endereignisse, die im vernichtenden Gericht über die Bedränger der Gemeinde bei der Wiederkunft des Herrn Jesus kulminieren, des Kyrios Jesus. Verse 3 bis 10 des ersten Kapitels. Der Abschnitt wird mit einer Bitte für die Gemeinde um Vollendung ihres Glaubens abgeschlossen. Verse 11 und 12, erstes Kapitel. In der Mitte der kleinen Schrift steht der eigentliche Briefteil mit seiner Belehrung über die Ankunft des Kyrios. Die Parousie nennen wir das ja gemeinhin. Die Parousie des Kyrios, und zwar nach dem Auftreten eines sogenannten Antigott. Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Darauf komme ich ausführlich zu sprechen. Es schließt sich nach nochmaligem Dank für die göttliche Erwählung der Gemeinde und für ihren Glauben eine Bitte um das Gebet der Adressaten für die missionarische Arbeit an. Kapitel 2, Verse 3, Vers 13 bis Kapitel 3, Vers 5. Um dann in einen ermahnenden Teil, der sich vor allem auf ein geordnetes Leben im Alltag bezieht, überzugehen. Kapitel 3, Verse 6 bis 15. Da geht es nur darum, dass die Leute nicht faulenzen sollen, sondern dass sie arbeiten und ihr Brot verdienen sollen und ansonsten Ruhe geben sollen. Und mit einem stilgemäßen Friedenswunsch und einem eigenhändigen Gruß, vermeintlich eigenhändigen Gruß, endet der Brief in Kapitel 3, Verse 16 bis 18. Daraus ist ersichtlich, dass die Thematik der Schrift hauptsächlich um die Frage nach dem ausstehenden Ende mit dem zugeordneten Gericht und dem Wie eines Lebens in der gegenwärtigen, von Bedrängnissen und den Widersachern der Jesusgläubigen bestimmten Welterfahrung kreist, die den Glauben und die Praxis herausfordert. Und damit komme ich zu dem ersten inhaltlichen Punkt, paulinische Sprachtradition im 2. Thessalonicher Brief. Das habe ich so in kleinere Punkte unterteilt, das sehen Sie unterstrichen mit Briefschluss und Evangelium und so weiter und so fort. Zunächst zum Briefeingang. Da ist gut, wenn Sie den Text von da sich zurechtnehmen. Der 2. Thessalonicher Brief schließt sich an die paulinische Briefform mit Briefeingang, dann dem eigentlichen Briefteil, dem Briefkorpus, sagen wir, und dem Briefschluss, eine Art Epilog. An diese Form schließt er sich an. Das ist die Form, die Paulus durchgesetzt hat. Die Kenntnis der paulinischen Briefform lässt insbesondere die Briefzuschrift des Schreibens erkennen. Die Zuschrift deckt sich weitgehend mit der des ersten Briefes nach Thessaloniki. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessaloniker in Gott, unserem bzw. dem Vater. Und die dann folgende Ergänzung, unserem Vater, gegenüber dem Vater ist nicht so wesentlich, und der danach folgende Friedenswunsch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, das ist eine Ergänzung gegenüber der Briefzuschrift im ersten Brief, lässt allerdings auf eine Anlehnung an das paulinische Briefschema schließen, das sich erst in den Paulusbriefen, die nach dem ersten Thessalonicher Brief verfasst sind, die sich erst darin findet. Das heißt, der Verfasser des zweiten Briefes nach Thessaloniki hat wohl Paulusbriefe gekannt und diesen ausführlicheren Brief, diese ausführlichere Briefzuschrift dann in seinen Brief übernommen. Das heißt, es schließt sich an dieses paulinische, ausführliche paulinische Formular an. Und insbesondere der Schluss des Briefes mit der Gruß mit meiner des Paulus Hand, ganz am Schluss, findet sich ebenso im ersten Korintherbrief, 1. Korinther 16, 21, und ist auch vom Autor des Kolosserbriefes rezipiert worden. Ich habe das da auf dem Blatt abgedruckt. 1. Korinther 16, 21. Ein weiterer Punkt, der für die Sprachtradition spricht. In Kontinuität zu Paulus steht der Begriff Evangelium, Euangelium, den Paulus selbst schon aus seiner Tradition kennt und in verschiedenen Verbindungen fast 50 Mal verwendet in den authentischen Briefen. Und bereits im ersten Thessalonicher Brief spricht Paulus von unserem Evangelium, vom Evangelium Gottes, vom Evangelium Christi. Das heißt, er variiert mit diesem Begriff Evangelium in den Zuordnungen. Dieser, ich nenne ihn Pseudo-Paulus, manchmal um damit den Verfasser kenntlich zu machen, dieser Pseudo-Paulus platziert den Begriff an zwei zentralen Stellen. Die Bedränger der Gläubigen gehorchen dem Evangelium des Kyrios Jesus nicht, Kapitel 1, Vers 8. Und in Kapitel 2, Vers 14 sagt der Autor, Gott habe die Jesusgläubigen durch sein, des Paulus, Evangelium berufen. Zwei zentrale Stellen, da wird dieser Begriff Evangelium aus der paulinischen Tradition aufgenommen. Der nächste Punkt ist inhaltlich sehr wichtig. Die Ankunft des Herrn oder der Tag des Herrn sind geprägte Wendungen, die wir von Paulus her kennen, Wendungen bzw. Grundaussagen, und die basieren auf paulinischer Überlieferung. Zwar ist der Tag des Herrn eine alttestamentliche Prägung, ich nenne nur die beiden Stellen aus dem Propheten Joel, Kapitel 2, Vers 1 und Zephania, Kapitel 1, Vers 14 und 15, aber die Verbindung von der Ankunft des Herrn und dem Tag des Herrn, im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Verse 1 und 2, übertragen auf den Kyrios Jesus, ist bei Paulus in Kapitel 4 und Kapitel 5 des 1. Thessalonicher Briefes vorgegeben. Dann zu dieser Formel, Gott nicht kennen. Das Verdikt, die Gott nicht kennen, schließt sich an den authentischen Paulus an. In 2. Thessalonicher 1,8, also hier in unserem Brief, verbindet der Autor das von ihm angesagte künftige Gericht über die, und da heißt es dann, die Gott nicht kennen, und diejenigen, die dem Evangelium unseres Kyrios Jesus nicht gehorchen, Zitat aus dem Vers 8, mit dem zur Parousie, zur Wiederkunft kommenden Kyrios. Die Abgrenzung zu denen, die Gott nicht kennen, steht bei Paulus im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 8 und im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 5, in unterschiedlichen Kontexten. Einmal charakterisiert Paulus damit die vorchristliche, heidnische Zeit der Galater, im 1. Thessalonicher Brief die ethisch negativ qualifizierte Lebensführung der Heiden in der Umwelt der Thessalonicher, und davon sollen die sich distanzieren. 2. Thessalonicher 1,8 sind es die Bedränger der Gemeinde und die Verweigerer des Evangeliums, die Gott nicht kennen. Gott nicht kennen kennt auch schon die griechische Version des Alten Testamentes als Verdikt über die Völker. Am engsten aus dem Propheten Jeremia, gieße deinen Grimm über die Völker aus, die dich nicht kennen. So steht es bei Jeremia, Kapitel 10. Es liegt hier jedoch am nächsten, Formel im zweiten Thessalonicher Brief von Paulus her vorgeprägt ist. Das trifft auch für das dem Evangelium nicht gehorchen zu, das Paulus im Römerbrief auf seine jüdischen Glaubensgenossen konstatiert. Das nächste Beispiel, das Gegenüber von Wahrheit und Ungerechtigkeit. In Kapitel 2, Verse 10 und 12 kündigt Pseudo-Paulus den Gesetzlosen an, dessen Ankunft sich in allem Trug der Ungerechtigkeit darstellen wird für jene, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das Oppositionspaar Wahrheit, Ungerechtigkeit dient im Römerbrief des Paulus zur Charakterisierung jener, die dem Gericht Gottes verfallen sind, nachdem Paulus sein Verdikt gegen die Heiden in Kapitel 1, Vers 18 mit dem Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeit und alle, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten, ausgesprochen hat. Zwar findet sich die Verbindung von Wahrheit und Ungerechtigkeit auch im zwischentestamentlichen Schrifttum, aber diese geprägte Oppositionsfigur Ungerechtigkeit, Wahrheit bzw. umgekehrt in einem Kontext von Gerichtsaussagen weist am ehesten in die paulinische Sprachwelt. Und schließlich noch zu der kurzen Formel treu ist Gott bzw. der Herr. Das geht auf die paulinische Wendung treu ist Gott zurück. Ich habe die Stellen hier zusammengestellt, 1. Korinther 1, 9 und so weiter und so fort. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 24, verbindet Paulus mit diesem treu ist Gott, das verbindet er da mit der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des Evangeliums und mit der Erwählung. Und der 2. Thessalonicher Brief überträgt dieses treu ist Gott, aber jetzt auf Jesus. Treu ist der Kyrios, also treu ist Jesus. Und das Abschließende, der Herr des Friedens, schließt auch an Paulus an, der aber immer von Gott des Friedens spricht. Auch hier ist Gott durch den Kyrios Jesus ersetzt worden. Das ist ein nur kurzer Überblick über die Sprachtradition, aber es ist schon vor allem hier am Schluss zu beobachten, dass sich auch Bedeutungsverschiebungen einstellen. Und das will ich am nächsten Punkt etwas ausführlicher deutlich machen, wo es um Theologie und Christologie geht. Also um Zentrierung auf Gott hin und Zentrierung auf Jesus hin. Das Proömium des 2. Thessalonicher Briefes wird im Anschluss an 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 2, wir hatten das eben schon mit einem Dank an Gott, für das Wachsen des Glaubens und das ideale Verhältnis der Jesusgläubigen untereinander zum Ruhm des Autors in den Gemeinden angesichts des Durchhaltevermögens der Adressaten in den Verfolgungen eröffnet. Also es ist ein etwas komplizierter Satz, aber er steht da so und ich kann ihn auch nur unwesentlich einfacher machen. Aber es steht da so drin, ja, wenn Sie da mal an den Beginn des Briefes reinschauen. Diese Entschiedenheit, also Standhalten in den Bedrängnissen, diese Entschiedenheit wird von diesem Pseudo-Paulus als ein Anzeichen des Gerichtes Gottes über die Widersacher, aber zur Würdigung der Adressaten des Reiches Gottes gedeutet. Widersacher sind dem Gericht verfallen, die durchhalten, die kommen ins Reich Gottes. Der Autor beginnt also dezidiert theozentrisch, also auf Gott bezogen, und hält diese Linie in der weiterführenden Prognostizierung der Vergeltung Gottes an den Bedrängern der Jesusgläubigen durch. Aber dann kommt der Kyrios Jesus Evangelium des Kyrios Jesus nicht gehorchen. Können Sie sehen, wie das hin und her geht. Ne? Einmal ist von Gott die Rede, dann ist von Jesus die Rede und Gott kommt zum Gericht und tut das aber durch diesen Jesus, weil sie dem Kyrios Jesus nicht gehorchen. Ja, da soll noch einer durchführen. Diese Wechselbeziehung zwischen Gott und dem Kyrios Jesus setzt sich in Kapitel 2 fort, in dem ohne Rückgriff, weitgehend ohne Rückgriff auf die protopaulinischen Schriften, dafür aber wesentlich beeinflusst durch die jüdische Apokalyptik gesprochen wird. Die Themenangabe in Vers 1, also die Frage, Kapitel 2, Vers 1, die Frage nach der Vereinigung der Adressaten mit dem zur Parousie kommenden Kyrios Jesus, knüpft in ihrer Heilsorientierung an das Ende des ersten Kapitels an, ist aber wohl auch vom ersten Thessalonicher Brief beeinflusst, wo es in Kapitel 4, Vers 17 darum geht, dass die inzwischen Verstorbenen und die noch Lebenden bei der Parousie mit dem Kyrios Jesus vereint werden und mit ihm zusammen auf die Wolken entrückt werden, so heißt es in 1. Thessalonicher 4, 17. Ich habe den Vers auch abgedruckt. Und hier rückt deshalb der Kyrios ganz dominant in den Hintergrund. Aber dann wechselt von Vers 3 an, in Kapitel 2, die Perspektive, denn nun lässt der Autor einen Widersacher gegen Gott sich in Szene setzen, der sich über alles Göttliche und Heilige erhebt und beansprucht, selbst Gott zu sein. Kapitel 2, Verse 3 und 4, das ist riesig aufgeladen. Da kommt also ein Widersacher und der setzt sich in den Tempel hinein und beansprucht, dass er Gott sei. Was soll man sich darunter vorstellen? Dem Parousie-Kyrios muss also das Kommen dieses Widersachers vorausgehen und bei dieser Auseinandersetzung wird der Kyrios Jesus, diesen Antigott, vernichten. Aber dann ist es im weiteren Fortgang der Szenerie wieder Gott, der die Macht des Irrtums zum Gericht über die kommen lässt, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Dieses Beziehungsverhältnis zwischen Gott und dem Kyrios Jesus wird noch enger, wenn der Autor im anschließenden Abschnitt Kapitel 2, Verse 13 bis 17, zunächst in Vers 13a, die Adressaten zum Dank an Gott verpflichtet, wir müssen Gott danken, sie dann aber im Zentrum als vom Kyrios Jesus Geliebte anspricht und schließlich am Ende dieses Verses 13 als Gegenstand des Dankes die Tatsache anführt, dass Gott sie als Erste zur Rettung im Heiligen Geist und im Glauben an die Wahrheit erwählt hat. Und dann folgt als Ziel die Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also so geht das immer hin und her. Und dabei sind der Rückgriff des Autors auf den ersten Brief, aber besonders die Modifikationen gegenüber dem authentischen Paulus-Schreiben nach Thessaloniki auffällig. Bei Paulus im ersten Thessalonicher Brief sind die Brüder von Gott geliebt, hier sind sie von Kyrios geliebt. Und es tritt der Kyrios immer weiter in den Vordergrund, vor allen Dingen auch, wo es um das Ziel der Erwählung geht. Es geht nämlich darum, dass die Erwählten zur Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus gelangen. Also das sind Verschiebungen, die sich im zweiten Brief gegenüber dem ersten zeigen und das könnte ich noch weiter an einigen anderen Beispielen fortsetzen, die sich auch im Verhältnis zu den Paulusbriefen an den Paulus-Texten selber ersehen können. Das geht dann bis zum Schluss, wo es dann der Kyrios Jesus ist, der treu ist und die Gläubigen stärkt. Paulus selbst kennt nur die Wendung treu ist Gott und verbindet sie mit der Erwählungszusage. Die Gewichtung des Kyrios Jesus bringt es dann mit sich, dass mit dem Treu nicht mehr die Erwählung verbunden wird, sondern die Festigung der Gemeinde in ihrem Verhalten. Und am Schluss grüßt der 2. Thessalonicher Brief dann mit dem Kyrios als dem Herrn des Friedens. Paulus spricht vom Gott des Friedens. Die jeweilige Voranstellung des Kyrios Jesus ist ein markanter Unterschied und eine deutliche Verschiebung gegenüber dem ersten Brief. Wenn ich das zusammenfassend nochmal aufgreifen darf, in der Verhältnisbestimmung von Theologie und Christologie lässt sich eine Wechselbeziehung zwischen Gott und im Wesentlichen dem Kyrios Jesus in den Funktionen beobachten. Damit ist keine Vergöttlichung Jesu gemeint, aber eine stärkere Übernahme göttlicher Funktionen bei Paulus durch den Kyrios Jesus beim Autor des 2. Thessalonicher Briefes. Diese Funktion übernimmt Jesus. Diese tendenzielle Übernahme göttlicher Kompetenzen durch den Kyrios Jesus hat seinen Grund darin, dass es im Schreiben primär um die Frage geht, wer sich in den Bedrängnissen, denen die Jesus-Anhänger ausgesetzt sind, durchsetzt. Der Kyrios Jesus oder die Bedränger. Und die ganze christologische Reflexion des Briefes dreht sich auch nur um den Kyrios. Selbst das Auferweckungsbekenntnis, das ansonsten bei Paulus zu den Grundaussagen gehört, tritt im 2. Thessalonicher Brief völlig zurück. Es ist allenfalls beim Parousie-Kyrios vorauszusetzen, aber es spielt keine Rolle. Aber es findet sich auch keine Sohn-Gottes-Christologie oder eine Sühnetod-Deutung des Todes Jesu. Vom Tod Jesu ist gar nicht die Rede. Alles das entfällt, es wird alles zugespitzt auf diesen Kyrios, der sich gegen den Antigott durchsetzt und der hinter der Gemeinde steht, die von außen bedrängt wird. Also das ist sehr schablonenhaft da gemacht und wird gegenübergestellt. Und das zeigt sich vor allem in der Gerichtstheologie, die im 2. Thessalonicher Brief tatsächlich ganz in den Vordergrund tritt. Und ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Und zwar, wenn Sie die Aussagen am Beginn des 2. Thessalonicher Briefes vergleichen mit dem, was Paulus im Philipperbrief in den Versen 27 bis 29 des ersten Kapitels sagt. Der Autor des Thessalonicher Briefs, ich habe das am Anfang schon gesagt, der sagt, die Tatsache, dass ihr in der Bedrängnis durchhaltet, ist schon ein Anzeichen für das Gericht über die Bedränger. Das ist eine objektivierende Aussage, die er da macht. Eine objektivierend urteilende Aussage des Autors, gerichtet an seine Adressaten, um sie mit Hilfe der Gerichtsaussage über die Bedränger ihres Heilszuspruches zu versichern. Vergleichbar mit dieser Denkfigur, Aufweis des Gerichtes und Durchhalten in der Bedrängnis, vergleichbar mit dieser Denkfigur, aber auch terminologisch, ist bei Paulus der Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 28, allerdings mit einer feinen Differenz. So wird im Philipperbrief, Sie finden den Text auf dem zweiten Blatt, so wird im Philipperbrief und im 2. Thessalonicher Brief jeweils der Widerstand der Gemeinde gegen von außen kommende Bedränger als Aufweis des von Gott kommenden Vernichtungsgerichtes gesehen. Aber die Differenz ist ganz bezeichnend und sie liegt formal zunächst einmal konsekutiven Finalsatz, um zu, auch wenn der Zuspruch vielleicht letztlich eine ermahnende Funktion hat. Und Paulus mahnt die Gemeinde von Philippi, die sich während seiner persönlichen Abwesenheit des Evangeliums würdig zu verhalten hat und sich beim Einsatz für das Evangelium nicht einschüchtern lassen soll. Das sagt Paulus, lasst euch nicht einschüchtern. Und er sagt, das ist für die Gegner der Gemeinde in ihrer Wahrnehmung, in ihrer subjektiven Wahrnehmung ein Aufweis ihrer eigenen Verlorenheit. Es ist aber für sie auch ein Zeichen dafür, dass die Gegner gerettet werden, also dass die Gemeinde gerettet wird. Es wird hier eine subjektive Wahrnehmung ausgesprochen. Keine objektivierende Gerichtsaussage wie im 2. Thessalonicher Brief, sondern es geht um die subjektive Wahrnehmung und Deutung der Widersacher. Der Autor des 2. Thessalonicher Briefs macht dagegen eine objektivierend polarisierende Feststellung. Sehr viel einfacher, ich würde auch sagen, sehr viel schlichter. Das Durchhalten in den von den Bedrängern initiierten Nachstellungen ist bereits der Aufweis des gerechten Gerichtes Gottes, das zur Teilhabe an der Basilea führt und zur Verwerfung der anderen. Die differenzierte Gegenüberstellung von Verlorenheit und Rettung aus dem Philipperbrief, die hat der Autor des 2. Thessalonicher Briefes nicht übernommen. Und im zweiten Kapitel lässt er diese Schablone von Rettung für die einen und Gericht über die anderen, das lässt er da noch weiter kulminieren und bringt das da zu Ende. Was lässt sich jetzt zu dieser Gerichtstheologie des 2. Thessalonicher Briefes sagen? Es ist Originalton, Autor des 2. Thessalonicher Briefes. Erstens, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, verbunden mit dem erwarteten Tag des Herrn, begegnet im 2. Thessalonicher Brief als ein in jeder Hinsicht bedrohliches Ereignis. Lasst euch nicht erschrecken von Leuten, die da sagen, der Tag des Herrn ist da. Also er meint, die Leute hätten Angst vor dem Tag. Für die Adressaten ist es zumindest in der Wahrnehmung des Autors ein Grund zum Erschrecken, dass er ihnen mit dem anschließenden Szenario in den einzelnen Etappen, mit dem Widersacher und so weiter und so fort, dass er ihn da nehmen will. Bei Paulus ist der Tag des Herrn ein Heilstag. Er wird nicht mit dem Gericht verbunden, sondern er wird mit der Bewahrung vor dem Zorn Gottes verbunden. Im Kapitel 1 des 1. Thessalonicher Briefes und auch im 1. Korintherbrief, wo Paulus im Kapitel 15 von der Parousie Christi spricht, wenn aber der Kyrios kommt, dann wird der Gott die Herrschaft übergeben und dann wird Gott alles in allem sein. Die Glaubenden werden lebendig gemacht. Im 2. Thessalonicher Brief ist damit die Vernichtung angesagt. Die Vernichtung, die allerdings dann nur eben die Widersacher trifft. Und dieses Interesse zeigt sich besonders an der Durchführung des Gerichtsprozesses mit seiner aufgeladenen Szenerie. Auch Paulus konnte das Bild vom Gerichtsfeuer benutzen. Aber er macht es ganz anders, im Übrigen auch nur da an einer Stelle, er macht es sehr viel nüchterner und letztlich geht es zum Wohl der Missionare aus. Dagegen ist der Einfluss im 2. Thessalonicher Brief der Einfluss der jüdisch-apokalyptischen Bilderwelt prägend. Und ein drittes, die alleinige Verbindung von Parousie und Gericht im 2. Thessalonicher Brief bringt es in innerer Konsequenz mit sich, dass dem Kyrios Jesus weitgehend die Kompetenz zum Vollzug des Vernichtungsgerichtes übertragen wird. Ich hatte hier ursprünglich geschrieben, dass Jesus der Gerichtsvollzieher sei, aber das ist ein bisschen missverständlich vielleicht. Ja? Sondern Jesus ist, der Kyrios ist der Vollzieher des Gerichtes. Das finden wir so bei Paulus nicht. Bei Paulus richtet Gott aber auch nur sehr sparsam. Gewiss, auch Paulus kann vereinzelt von Christus im gerichtlichen Kontext sprechen, aber da erscheint dann Jesus nicht selbst als der Richter, sondern er hat allenfalls im Gerichtsambiente eine vermittelnde Funktion. Und damit zu dem Punkt der Überlieferung, das Kriterium Überlieferung und Tradition. An zwei Stellen bringt der Hebräerbrief die Bedeutung der Tradition hervor. Einmal in Kapitel 2, Vers 15, im Text des 2. Thessalonicher Briefes. Da werden die Adressaten gemahnt: Folglich nun, Brüder und Schwestern, steht fest und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt wurdet, sei es durch ein Wort, sei es durch einen Brief von uns, so heißt es da wörtlich. Die Mahnung zum Feststehen findet sich auch bei Paulus. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 13, Sie haben es da stehen. Da sogar auch mit einem ähnlichen Wort wie im 2. Thessalonicher Brief, Kratus, da steht er im Griechischen. Aber auch hier zeigt sich ein Unterschied. Paulus spricht vom Feststehen im Glauben, vom Feststehen in einem Geist, vom Feststehen im Herrn oder vom Feststehen im Gegensatz zum Auferlegen lassen mit dem Joch der Knechtschaft im Galaterbrief. Aber er spricht nicht vom Feststehen in den erlernten Traditionen, also in Traditionen, die denen erstmal beigebracht worden sind, verallgemeinert durch das Wort oder einen Brief. Damit muss nicht der 1. Thessalonicher Brief gemeint sein, sondern dann hätte es deutlicher gestellt. Wenn wir die Autofiktion zugrunde legen, ist davon auszugehen, dass der Autor eine Traditionsbildung von der ursprünglichen Evangeliumsüberlieferung bis zur brieflichen Korrespondenz voraussetzt und darauf insistiert, dass die Adressaten sich an die Tradition halten sollen. Das ist gut katholisch. Ne? Tradition ist ganz wichtig und entscheidend. Ne? Das ist das Hauptgewicht. An der Tradition festhalten und nur so könnt ihr in diesen Stürmen der Zeit bestehen. Und zum Beginn des Briefabschlusses, Kapitel 3, Vers 6, greift der sogenannte Paulus die Bedeutung der Tradition noch einmal auf und mahnt zu einem ordentlichen Leben und nennt das die Tradition. Haltet euch an die Tradition und seid fleißig und lebt anständig. Das kann natürlich nicht standhalten mit dem, was Paulus über die Tradition, die Paradosis, die Überlieferung gesagt hat. Paulus verbindet mit der Tradition das Auferstehungsbekenntnis zum Beispiel oder das Evangelium. Qualitativ hält das, was der 2. Thessalonicher da zur Tradition sagt, nicht mit dem Stand, was Paulus gesagt hat. Das ist didaktisch und das ist strategisch gemeint. Das Wesentliche ist die Überlieferung, wo ihr euch dran zu halten habt. Und ähnlich verhält es sich mit der Mahnung, sich von den Arbeitsunwilligen zurückzuziehen, so heißt es ja da am Schluss. Das steht sogar in einem Paulusbrief, sich zurückzuziehen von denen, die Zwietracht säen, im Römerbrief Kapitel 16, Vers 17. Aber nun habe ich gerade von Michael Theobald gelernt, das steht im Römerbrief Kapitel 16, Vers 17, und aus dem Römerbriefkommentar von Michael Theobald habe ich gelernt, dass gerade das, nämlich diese Mahnung, sich von diesen, die nur herumstänkern, sich zurückzuziehen, dass das ein nachpaulinischer Eintrag ist. Ich nehme das gerne auf. Sich von Abweichlern zu distanzieren, ihnen aus dem Weg zu gehen, nicht mit denen zu reden und so weiter und so fort, ja, das ist ein Topos neutestamentlicher Spätschriften. Das haben wir in den Pastoralbriefen, das haben wir im Epheserbrief, das haben wir im zweiten Johannesbrief, wo der Rückzug von den Abweichlern angesagt ist, damit man nur ja bei der Orthodoxie bleibt. Der zweite zweitthessalonische Autor geht noch einen Schritt weiter, indem er diese Tradition unmittelbar mit der Notwendigkeit einer Nachahmung des Paulus als Lehrautorität verbindet, dessen Lebenswandel unter den Adressaten eben nicht von Untätigkeit bestimmt war. Und damit zum letzten Punkt noch ganz kurz. Paulus, der sogenannte Paulus und seine Bedeutung für die Gemeinde. Sie haben es vielleicht schon jetzt im Durchgang gemerkt, dass die Person des Verfassers dieses Briefes, der sich in die Rolle des Paulus hineinbegibt, dass die Person immer wichtiger wird und dass er immer weitreichenderen Einfluss haben will, dass die Adressaten zum Glauben gekommen sind und dass sie untereinander gut miteinander umgehen, dass das in den Gemeinden so ideal läuft, das ist eigentlich das Verdienst dieses sogenannten Paulus. Am Beginn des Briefes wird das deutlich. Er kommt sich als der eigentliche Spiritus Rector der Glaubensstärke der Adressaten vor. Und das führt er im Laufe des Briefes auch so weiter durch. Diesen Paulus als Person gilt es zu folgen in der Begegnung mit den potenziellen Abweichern. Und damit komme ich zu einigen Konsequenzen. Welches Gesamtbild einer Paulus-Rezeption durch den Autor des 2. Thessalonicher Briefes lässt sich jetzt nach den diversen Einzelbeobachtungen erstellen. Und ich gestehe freimütig, dass es nicht so einfach ist, sich in diese Denkwelt dieses Autors hineinzudenken. Aber das muss man natürlich tun, wenn man den Text auch und den Autor auch verstehen will. Von den verschiedenen thematischen Ansätzen her zeigt sich immer wieder die Zukunftserwartung als die drängende Botschaft. Das ist für uns heutzutage ein bisschen schwierig. Wir machen das allerdings in jeder Eucharistiefeier. Dein Tod, oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit, sagt die ganze Gemeinde, und keiner rechnet damit. In diesem Zwiespalt leben wir alle. Kann man ja nicht verhindern. Und das war auch schon das Problem für die Leute damals. Der zweite Petrusbrief sagt dann ein bisschen später, es war immer so und es wird immer so bleiben. Semper idem. Der hat schon der Kardinal Ottaviani auf dem Konzil gesagt. Also in diesem Zwiespalt stehen wir alle. Ja, das ist keine Frage. Aber es ist die Zukunftserwartung. Auf sie laufen die Theologie, die Christologie und auch die Ethik hinaus. Ein Satz, wie Paulus ihn im 2. Korintherbrief formuliert hat, siehe, so sagt Paulus, siehe, nun ist wohl angenehme Zeit, siehe, nun ist der Tag des Heils, beziehungsweise der Tag der Rettung. Das als präsentische Aussage wäre für den Autor des 2. Thessalonicher Briefes undenkbar. Da gibt es keine Sonnenseite, sondern es gibt im Grunde da nur die Finsternis. Er sieht die Gegenwart allenfalls angesichts der Erwartung, dass der Kyrios Jesus bei seinem Kommen die Feindschaft gegen Gott vernichtet in einem positiven Licht. Also nur, weil man weiß, ja, Gott oder der Kyrios kommt, um die alle zu vertreiben, das ist die Heilsbotschaft. Aber in sich hat der Tag Christi, keine, keine Folge, dass man sich am Tag freuen kann. Von der Gegenwart des Heils im Blick auf das Christusereignis ist keine Rede. Mit den Spätschriften der anderen Paulus-Rezipienten verbindet den Autor des 2. Thessalonicher Briefes die Gewichtung der Tradition, die im Evangelium des Paulus und seinen Briefen verbürgt ist. Die Person des Paulus ist für ihn dabei so dominant und normierend, dass er, und das ist einigermaßen überraschend, dass er sogar auf den Aposteltitel des Paulus verzichten kann. Im 1. Thessalonicher Brief ist wenigstens einmal der Aposteltitel genannt. Da sagt Paulus, ich könnte ja als Apostel darauf bestehen, dass ich Unterhalt in der Gemeinde bekomme, aber das will ich ja gar nicht. Und im 1. Korintherbrief macht er das aus. Apostolischer Anspruch, Versorgungsanspruch. Hier der 2. Thessalonische Brief nennt noch nicht mal den Aposteltitel, denn wenn der darauf kann er gänzlich verzichten, so überragend ist für ihn die Person des Paulus als solche mit seiner Vorstellung der normierenden Kraft der Tradition in Glaube, Lehre und Gebot, steht der Nachpauliner aber eher in der Nähe der Pastoralbriefe oder auch des 2. Petrus und des Judasbriefes. Denen geht es gerade um die Traditionswahrung, das Gericht über die Ungläubigen und die Wahrung der Tradition. Das sind die Kernpunkte. Mit dem Völkermissionar Paulus verbindet ihn allerdings das Ideal einer charismatischen Gemeinde, in der jeder für jeden da ist. Also dem kann man ja was abgewinnen, ne? Viel abgewinnen. Jeder ist für jeden da, steht am Anfang. Das Ideal einer charismatischen Gemeinde ist von Paulus dann noch übrig geblieben. Im 2. Thessalonicher Brief fehlen sogar jegliche rein ordnende innergemeindliche Funktionen, so wie Vorsteher oder ähnliche, wie das im 1. Thessalonicher Brief noch der Fall ist, wo Paulus dazu mahnt, Achtung vor den Vorstehern zu haben, weil die sich so sehr um die Gemeinde mühen. Aber die gibt es gar nicht im 2. Thessalonicher Brief, obwohl er den 1. sicher kannte. Und erst recht fehlen andere Leitungsfunktionen. Alles ist alleine dem kommenden Kyrios Jesus bzw. Gott selbst untergeordnet. Und die Tradition ist der Garant für die Identität der Gemeinde. Das ist so seine Sicht. Wo steht jetzt dieser Brief unter den nachpaulinischen Schriften? Ich meine, er steht ganz einsam da. Er steht ganz alleine da, mit relativ wenig Verbindung oder gar keine Verbindung zum Kolosser- und Epheserbrief, vielleicht zu den späteren, dann aber nicht mehr Paulusbriefen. Es gibt meines der gegenwärtige Stand, das kann sich ja alles ändern, aber insgesamt gibt es meines Erachtens Grund zu der Annahme, dass der Autor eher Paulus für seine eigene theologische Idee verwertet, als dass er Paulus im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts in Kontinuität fortschreiben will. Nämlich Kontinuitäten finden sich wohl in der Sprachtradition, aber nicht so sehr